Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Nahezu alle Kulturen der Welt kennen Zeiten, in denen es gilt, auf Speisen und Getränke zu verzichten, sich zu sammeln und sich so auf kommende Ereignisse vorzubereiten. Fasten wird allgemein als Form der Reinigung von Körper und Seele angesehen. An großen Vorbildern des Fastens mangelt es uns Christen eigentlich nicht. Johannes der Täufer ernährte sich zum Beispiel nur von Heuschrecken und wildem Honig, so wird es uns berichtet. Jesus selbst zog sich zu Beginn seines Wirkens für 40 Tage fastend und betend in die Wüste zurück. Dass das keine entspannte Zeit der Zurückgezogenheit war, das wissen wir aus den Evangelien. Auch in der Apostelgeschichte fehlt es nicht an Ermutigungen, unser Gebet durch Fasten zu unterstützen. Und wie ist das mit Ihnen? Haben Sie es denn schon mal versucht zu fasten? Oder würden Sie es gerne versuchen, aber Sie wissen nicht so recht wie? Und jetzt mal ehrlich, wie oft haben Sie sich's denn schon vorgenommen, in der Fastenzeit vor Ostern einmal richtig zu fasten? Unser Thema darum in der Lebenshilfe ist Fasten nach der Klosterheilkunde. Einführung in das Fasten, das ist Thema der heutigen Sendung. Zugeschaltet aus Oberalteich im Landkreis Straubing-Bogen ist uns der Benediktiner Pater Kilian Saum, der vielen aus zahlreichen Sendungen bei Radio Horeb schon bekannt ist und der unter anderem ein Buch über das Fasten nach der Klosterheilkunde verfasst hat. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Pater Kilian. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf und mit Ihnen diese Sendung starten darf. Ihnen auch ein herzliches Grüß Gott und auch allen Hörerinnen und Hörern an den Radiogeräten.
Ich darf Sie zunächst mit einigen Lebensdaten kurz vorstellen. Pater Kilian ist Jahrgang 1958 und im Hochschwarzwald aufgewachsen. Nach Hauptschulabschluss, kaufmännischer Berufsfachschule und einem sozialen Jahr wollte er Krankenpfleger, Priester und Ordensmann werden. Er trat also 1977 ins Spätberufenenseminar und 1980 ins Kloster St. Ottilien ein. Nach der Priesterweihe 1988 arbeitete er zunächst als Erzieher, begann 1990 eine Pfleger- und Heilpraktikerausbildung und entdeckte bei seiner Rückkehr nach St. Ottilien 1993 dann sozusagen die Klosterheilkunde für sich. Und seit 2004 ist er Pfarradministrator in Oberalteich. Pater Kilian, am Ende ist ja dann alles so gegangen, wie Sie sich so gewünscht haben. Also Sie haben eine Krankenpflegeausbildung gemacht, sind Priester geworden und sind Ordensmann. Ja, und wie sind Sie denn oder wie können wir uns das vorstellen? Wie entdeckten Sie die Klosterheilkunde?
Das war ein bisschen skurril, die ganze Geschichte. Und zwar, ich hatte keine Ahnung, was Klosterheilkunde eigentlich ist. Und hatte einfach dann bei dem Durchstöbern der ganzen Schränke und alles, was in der Krankenabteilung zu entdecken gab, fand ich dann Niederschriften meiner Vorgänger in der Krankenabteilung, die Rezepturen aufgeschrieben haben. Und da dachte ich mir, die waren handschriftlich niedergelegt, und da dachte ich mir, das ist Klosterheilkunde, Klostermedizin. Und wollte dann eine Homepage sogar errichten, weil wir sehr modern schon waren in der Krankenabteilung, mit www.klosterheilkunde.de und landete mit meinem Ansinnen, das zu machen, bei der Durchforstung des Webnetzes, lande ich bei der Forschergruppe in Würzburg, Entschuldigung. Und somit war natürlich eine Grundlage schon gegeben, und dann wurde für mich dann ganz klar, ich muss da nachforschen, so wie ich bin. Ich kann nicht einfach alles stehen lassen. Ich muss einfach nachforschen, welche Bedeutung hatte die Klosterheilkunde der früheren Zeit für die Medizin und für die Entwicklung Europas. Oh ja, und so habe ich mich da hinein vertieft.
Und was ist denn jetzt Klosterheilkunde genau?
Klosterheilkunde ist natürlich übernommen aus der antiken Medizin. Das heißt, es geht hier einmal um Kräuter, einmal Ernährungslehre, dann natürlich auch Wasserbewegung und Luft und Lebensordnung. Die Klosterheilkunde als Medizinalabteilung, wenn man das so sagen möchte, wäre dann natürlich aufzuschlüsseln, analog der chinesischen Medizin in der Elementenlehre mit 4 irdischen Elemente und einem göttlichen Element. Die 4 irdischen Elemente, die kennen die Leute meistens sowieso auch schon, weil man oft Leute bezeichnet mit ein bisschen Phlegmatik, Choleriker, Sanguiniker oder Melancholiker, aber das ist natürlich jetzt nur salopp so dahingesagt, das ist natürlich viel tiefer.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es erstmal nur so um die Einführung ins Fasten. Jetzt haben wir so erläutert, was eigentlich die Klosterheilkunde ist. Jetzt kommen wir mal zum Fasten. Pater Kilian, können Sie uns sowas wie eine kleine Geschichte des Fastens vom Alten Testament bis in die Gegenwart geben? Ist das überhaupt möglich jetzt oder schnell einen Abriss zu machen?
Das ist natürlich ein sehr schneller Abriss. Also manche Theologen werden mich da natürlich ein bisschen schimpfen, aber ich mache einfach so einen schnellen Durchgang. Wir haben natürlich im Alten Testament, eigentlich heißt die Bedeutung von Religionswissenschaftlichen, wäre ja eigentlich das Wort Fasten, festhalten. Ich halte fest. Und das Alte Testament kennt eigentlich seit jeher schon dieses Fasten, Gefasten, und zwar ursprünglich einen Tag, und zwar dieser 10. Tag des 7. Monats, den Kippur, den Tag des Versöhnungsfestes, wird, glaube ich, dieser gefeiert am 9. Oktober. An diesem Tag wird der Sündenbock beladen mit allen Sünden und Frevel und aller Schuld des Volkes in die Wüste gejagt, und da heißt es dann an diesem Tag eine eintägige Enthaltung von Speise vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Das war strengste Verpflichtung, denen auch die Fremden unterworfen waren, die sich im Land befanden. An diesen Tagen sühnt man euch, um euch zu reinigen. So lesen wir in Levitikus, Kapitel 16, Vers 30. Natürlich als Kultgemeinschaft kennt das Volk Israel noch kultische Fasten, kultische Reinheit. Und immer dann, wenn die Heiligkeit Israels verletzt wurde, beziehungsweise auch immer dann, wenn das Volk in Gefahr, außergewöhnliche Gefahren und Bedrängnis kamen, wurde öffentliches und allgemeines Fasten ausgerufen. So wie im Buch Richter zum Beispiel, um das noch schnell zu sagen, Kapitel 20, Vers 26.
Was hat man sich denn vom Fasten da erhofft?
Man hat erhofft, auch das ist eine Versöhnung Gottes, dass der Mensch sich mit Gott in Einklang kommt und damit durch diese Einhaltung, diese wieder voll in die Harmonie, in die Einheit Gott mit Gott zu gelangen, die Gefahr, dass Gott diese Gefahr abwendet, weil immer die Frage war, was haben wir Sündhaftes getan, dass Gott uns jetzt bestraft? Gott straft uns mit solchen Ereignissen, dass irgendein anderes Volk uns angreift. Wir haben die Rituale nicht eingehalten, die Gebote Gottes nicht eingehalten. Und dann kann solche Geschichten passieren. So zum Beispiel aber nicht nur das. Zum Beispiel auch Mose, interessanterweise, ist nicht nur einfach das, dieser Einklang mit Gott bei Unglücke, bei Schuld und bei solchen Geschichten, dass dann immer während der Hilferuf stattfindet, um die Einheit mit Gott zu bekommen, sondern es geht ja auch Mose ist zweimal 40 Tage und Nächte in der Wüste. Er verlebt auf dem Berg Horeb, durchlebt er dieses Fasten. Da geht es wieder hier bei dem ersten Fasten, wie wenn man Mose jetzt hernimmt, ist eine Vorbereitung auf die Begegnung mit Yahweh. Diese interessante Geschichte. Jeder, der etwas, und das geht auch dann rüber ins Christliche, jeder, der sich ganz und gar auf Gott einlassen möchte, der sich ganz und gar den Weg Gottes gehen möchte, der einen Auftrag bekommt, der sich vorbereitet auf den Auftrag, den Gott ihm schenkt, muss frei sein, muss sich leer machen, muss alles von sich werfen, allen Ballast von sich werfen, und dadurch geht er in die Wüste. Und auch Mose geht in die Wüste, eben um jetzt Gott zu begegnen.
Ja, Moment mal, Pater Kilian, wir haben doch eigentlich alle einen Auftrag. Geht hinaus in die Welt, verkündet das Evangelium. Also müssen wir, jetzt sind alle beauftragt und müssten eigentlich fasten.
Eigentlich ist es so. Wir Christen haben wir diese 40-tägige Fasten. Benedikt zum Beispiel in der Heiligen Regel schreibt, dass eigentlich das ganze Leben eines Mönches Fastenzeit sein sollte. Das heißt, immer hörender frei sein sollte, um Gott zu hören und seinen Auftrag zu hören. hieße jetzt eigentlich für uns Christen, um das jetzt aus dem Alten Testament mal wegzukommen, weil Jesus geht ja auch vor seiner Beauftragung 40 Tage in die Wüste. Das haben sie vorher so wunderschön schon beschrieben, da brauche ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Es haben sie so schön beschrieben, Jesus geht in die Wüste und nach diesen 40 Tagen beginnt er, die Botschaft Gottes den Menschen zu schenken durch sein Sein. Und wir Christen tatsächlich, wir Christen, wenn wir schon sagen, wir sind das neue Jerusalem, wir sind diejenigen, die von Gott jetzt beauftragt sind, haben den Auftrag, Körper, Geist und Seele in unserem Leben so zu gestalten und auch in der Ernährung und immer wieder im Bewusstsein des Fastens, dass wir wirklich Boten, dass unser Körper ein Tempel Gottes ist und unser Geist und damit wir die Botschaft Gottes und den Auftrag Gottes erfüllen können. Darum gibt es ja nicht nur jetzt das heute beginnende 40 Tage des Fastens, denn die Juden kennen ja dann das Fasten, Montag und Donnerstag. Die Christen haben ja bald dann das Fasten Mittwoch und Freitag eingeführt. Das heißt, auch während eines normalen Kirchenjahres wird ein Fasten eingeführt. Das heißt, es gibt immer diese Fasttage Mittwoch und Freitag.
Woran erinnern Mittwoch und Freitag?
Mittwoch, weil Donnerstag hat man nicht übernommen, dann nimmt man Mittwoch her an die Gefangennahme Jesu. Weil Donnerstag war ja jüdisch schon besetzt, das donnerstägliche Fasten. Und man wollte sich abheben vom jüdischen Fasten. Und das Freitagsfasten ist natürlich der Tod, der Gedenken des Todes Jesu Christi. Dann später entwickelte sich, besonders auch bei den Mönchen, auch noch der Samstag als Vorbereitung auf das Osterfest, was der Sonntag war. Dieses Fasten und damit die Vorbereitung auf den wunderbaren Tag der Auferstehung Jesu Christi, den wir ja jeden Sonntag feiern. Das ist also so ein Kurzabriss bei der ganzen Geschichte.
Also kann ich zusammenfassen, eigentlich es war immer eine Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott,
ja,
um irgendwie auch wieder in die Einheit mit Gott zu kommen, aus der ich herausgerissen bin. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen? Wir gehen nachher noch ein bisschen auf die körperlichen Aspekte des Fastens ein und so weiter, aber bleiben wir doch da mal dran. Was passiert in mir, mit mir, in meiner Seele, wenn ich jetzt auf Nahrung oder auf Teile der Nahrungsaufnahme verzichte? Was passiert mit meinem Geist? Was sind da die Erfahrungen der Wüstenväter, dass sich das über Jahrtausende hinweggezogen hat und tradiert hat? Da muss doch was dran sein.
Genau, eben. Und wir kriegen es in der Heiligen Schrift auch von Jesus selber erzählt, diese 40 Tage Jesu in der Wüste, wenn uns Matthäus und Lukas erzählen, was mit Jesus abgeht. Nicht diese Versuchungsgeschichten in der Wüste sind ja geistige Versuchungen. Das heißt, wir Menschen, wir sind egozentrisch, wir wollen was darstellen, wir wollen besser sein wie die anderen, wir wollen uns ein eigenes Gottesbild machen. Wir sind und jetzt beginnt in der Wüste jetzt dieser Kampf, der so schön bei Jesus erzählt wurde. Sehen Sie, gerade haben Sie es gehört?
Ja, aber sprechen Sie weiter, bitte.
Das ist kein Problem. Und zwar, dieser Jesus hat diesen Kampf, den wir auch alle, in diesem Geist beginnt jetzt eine Reinigung. Wie ich später erzählen werde über die körperliche Reinigung, da beginnt jetzt eine Umstellung. Das heißt, ich bäume mich auf. Ich bäume mich auf, ich habe nichts mehr. Es wird mir drumherum, das ist das Symbol der Wüste, wird mir jetzt alles genommen oder ich gehe bewusst in diese Wüste hinein, um all dem zu entfliehen oder all dem einfach mal klar zu werden, wer bin ich, wo komme ich her und was ist mein Ziel.
Also ich reduziere mich dadurch aufs Wesentliche, auf mein
ganz
Sein.
Genau, Sie reduzieren sich wirklich aufs Wesentliche und das heißt Kampf. Dann auf einmal wird alles überschüssig, alles, womit ich mich jetzt immer vielleicht auch definiert habe, merke ich auf einmal, das brauche ich gar nicht. Das ist nichts Beständiges. Das ist nichts, was wirklich mir Heil bringt, was mir wirklich hilft, was mir wirklich das Leben gelingen lässt. Sondern jetzt auf einmal geht es ein ganz anderer Weg los.
Ja, aber ich meine, als Jesus in die Wüste ging, das war ja kein Spaß. Er ist ja heftig versucht worden. Warum sollte ich denn fasten, um mich jetzt einer Versuchung auszusetzen, wo ich doch in jedem Vater unser bete, führe uns nicht in Versuchung?
Genau, und es führe mich nicht in Versuchung, muss ja auch durch mein Leben vollzogen werden. Das heißt, weil die Welt um uns herum so viel Versuchung uns anbietet, gerade unsere heutige Zeit hat so viele Versuchungen und so viele Möglichkeiten, wo ich mich ablenken lasse. Und hier gerade in diesem System ist jetzt Jesus und sagt zu uns, halt mal, dies all das, wo du auch geistig eine Welt aufgebaut hast, das ist es nicht. Denn jeder Mensch draußen, immer wieder merkt er, wie auf einmal vergänglich alles ist. Wie auf einmal alles, wie sagt der Kohelet, Windhauch. Ich habe mich so definiert, ich habe mir so mein Leben vorgestellt, ich habe gedacht, ich komme ohne Gott aus. Ich habe gedacht, mein Leben gelingt, wenn ich mich an das und das anhänge, und jeder Mensch hängt sich an bestimmte Dinge an. Und auf einmal merke ich, durch irgendwelche Einbrüche in meinem Leben, merke ich auf einmal, halte mal, da ist was los. Das ist auf einmal mein ganzes Gerüst, mein ganzes Gedankengutgerüst bricht in sich zusammen und dann ist nichts mehr da. Das sind auch solche Versuchungen, wo man merken, halt mal, auf einmal werde ich zurück reduziert und habe dann am Schluss überhaupt kein Fundament gebaut. Und in der Fastenzeit baue ich ein Fundament auf mit Gott. Dieses führe mich, sei bei mir in der Versuchung, das heißt, halt mich zurück. Lass mich diese Dinge durchschauen. Und Fasten heißt, ich durchschaue. Auf einmal durchschaue ich Dinge, denen ich vorher immer erlegen bin. Ich durchschaue etwas. Ich werde frei. Ich werde rein geistig. Ich kann auf einmal kann über den Dingen stehen, kann Dinge einfach durchschauen, durchblicken und merke, das ist nichts für mich.
Das führt mich doch dann auch in eine gewisse Demut hinein.
Ja, natürlich.
Ist das auch so eine Krux von Fasten?
Ja, natürlich, natürlich. Viele Menschen, das zeigt auch die Erfahrung, viele Menschen, wenn sie sowas erleben, beginnen auf einmal zu weinen.
Wieso?
Sie merken auf einmal, das hat jetzt nicht nur zu tun mit den Höhen und Tiefen, die wir beim Fasten durchleben, sondern hat auf einmal zu tun, wie großartig auf einmal vielleicht Gott ist. Sie merken auf einmal, mei, ist Gott gut zu mir. Was habe ich alles falsch gemacht? Was habe ich mich belastet mit Dingen? Was habe ich mir Gedanken gemacht mit Dingen, die letztendlich was habe ich aufgebaut? Habe ich Fundamente gebaut auf Sand und jetzt ist alles auf einmal weg. Und da steht auf einmal ein Angebot Gottes vor mir und da darf ich zugreifen. Und Gott lässt mich leben.
Inwieweit bereitet mich denn dann quasi diese Einsicht auf die Begegnung mit Gott vor?
Diese Einsicht bereitet mich ganz und gar auf diese Begegnung mit Gott vor. Wenn ich auf einmal lerne, ich nehme es immer dann so her und sage es den Leuten auch immer, schaut, ein Mensch, der wirklich frei ist für Gott, das können wir begreifen, vielleicht mit der Geschichte vom Pfarrer von Ars. Der Pfarrer von Ars geht in die Kirche und da sitzt ein Mann drin. Und dann sagt der Pfarrer von Ars, was machst du hier? Da sagt er, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Sich auf einmal zu sehen, Gott ist da.
Einfach, ich bin aufs Wesentliche reduziert worden.
Genau.
Damit gehen mir Augen und Ohren für Gott auf.
Und dieses Augen und Ohren aufgehen, kriegen wir dann anschließend körperlich auch wieder mitgeteilt. Dieses Augen aufgehen, Ohren gehen auf, die Nase geht auf, also im Prinzip die ganzen Sinnen, auch die geistigen Sinnen öffnen sich auf einmal. Und auf einmal darf ich diese Transzendenz streifen. Auf einmal erlebe ich mich in einem ganz anderen Lichte und auf einmal sehe ich auch Gott ganz anders. Darum habe ich ja immer meinen Fastenden, habe ich sie immer beauftragt, alles niederzuschreiben. Auch ein geistliches Tagebuch zu führen.
Also ich schreibe jetzt nicht nur, wenn ich körperlich faste, sozusagen mein Fastentagebuch,
nein,
ich habe heute so viel gewogen und heute
genau,
so viel,
nein, nein,
sondern auch ein geistliches Fastentagebuch.
Genau, genau. Jeder, zum Beispiel bei mir war es immer so, jeder bekommt einen Auftrag. Ein Auftrag, den er für je, und jeder Tag hat er auch einen besonderen Namen gehabt. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig.
Wie meinen Sie das, was für ein Name?
Und so, wenn ich zum Beispiel wäre jetzt, der erste Tag wäre jetzt, könnte man zum Beispiel bezeichnen, ich beginne aus diesem fetten Reich, sagen wir Ägypten, was auch immer sein mag, auszuziehen. Dort habe ich alles gehabt. Dort ging es mir sozusagen gut. Da war mein Bauch voll. Da war mein Geist voll. Da habe ich alles gesehen, konnte alles genießen, habe alles gehabt, was ich glaube, was ich mit aller Gewalt haben musste. Habe ich überall allen Werbungen unterworfen, was mir Menschen mir vorgeschwätzt haben, was wichtig sind. Und jetzt beginne ich wegzuziehen. Jetzt gehe ich auf einmal raus aus diesem sicheren Bereich.
Das heißt also, ich gehe fastend sozusagen auch ja den Weg des Volkes Israels
ja,
mit
genau.
Gott nach.
Genau. Das ist so dieses, ich gehe in die Wüste hinein. Ich war vielleicht bei allem beliebt. Ich war vielleicht, habe ich überhaupt noch gelebt oder hat mich irgendjemand manipuliert? Sind es meine Worte gewesen, die ich immer gesprochen habe? Oder habe ich nur irgendwas nachgeredet? Habe ich irgendwas nachgemacht? Habe ich mich manipulieren lassen? Und jetzt auf einmal gehe ich raus, weg und nun gehe ich weiter hinein in einen Bereich hinein, der fremd ist. Ich begehe jetzt ein Abenteuer.
Also es heißt, wir halten fest, dass der Fastende einfach gut beraten ist, wenn er nicht nur ein Gewichtstagebuch,
genau,
sondern auch sein geistliches Fastentagebuch
unbedingt,
führt.
Unbedingt.
Pater Kilian, jetzt haben wir eingangs sehr viel über die geistig-spirituellen Aspekte des Fastens gesprochen. Jetzt müssen wir ein bisschen praktisch werden, weil da zwickt es ja dann ganz schön im Magen, wenn man fastet.
Genau.
Man geht da durch manches tiefe Tal. Fangen wir mal so an, Pater Kilian. Auf welchem Wege hilft mir denn Fasten eigentlich körperlich, wenn Sie dazu kurzen Abriss geben könnten?
Also der Fasten körperlich, ist ja, wie wir vorher gesagt haben, so eine Einheit miteinander müssen immer beginnen. Das Fasten heißt ja eigentlich Umstellung. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um Fasten zu fasten. Das heißt, da hätten wir das alte Teesäfte-Fasten vom Otto Buchinger zum Beispiel, das ja bei uns recht bekannt ist und berühmt ist. Das heißt, es werden nur Flüssigkeiten verabreicht und damit bleibt der Verdauungsapparat eigentlich recht unbelastet. Immer vorausgeht natürlich eine Geschichte mit Entlastung des Darmes freimachen. Das sagt die Klosterheilkunde auch immer, jede Krankheit der Darm muss frei sein, damit da keine Ballaststoffe im Darm drin sind.
Sie haben jetzt gerade von Umstellung gesprochen.
Ja.
Also das heißt, ich bin jetzt so im Alltag, bin ich erstmal auf Nahrungsaufnahme und Ausscheidung eingestellt.
Genau, und dann bereite ich mich vor.
Und Fasten bedeutet, okay, ich mache jetzt nur noch Abgabe und Ausscheidung.
Genau.
Und was sind die Vorgänge, was passiert in unserem Körper, wenn wir da so umgestellt werden?
Ja, genau, das ist natürlich ein absoluter Stoffwechsel, Umschaltung, denn der Organismus erstmal mitmachen muss. Das heißt, die ersten 3 Tage sind diese große Umschaltung, die ja beginnt dann mit dem Glaubern oder mit manchen mit...
Glaubern, was heißt das bitte?
Glaubern heißt, es ist so ein Bittersalz wird genommen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man im in der Apotheke kauft.
Mit abführende Wirkung,
genau.
Okay.
Und da wird einfach der ganze Darm ausgeschieden, damit da nichts mehr drin sind. Darmtaschenmittel sollen leer sein. So ähnlich, wie wir es auch machen, wenn es so eine Darmuntersuchung stattfindet.
Okay.
Das heißt, der Organismus schaltet sich jetzt eigentlich auf eine innere Ernährung um, dass wir auch dann Fastenstoffwechsel bezeichnen. Das heißt, am Beginn des Fastens wird der Energiebedarf aus diesen Glykogenreserven, das ist diese Zuckerreserven, welche Glukosereserven, wird nun vermehrt eine Glukoseneubildung gemacht, aus den Aminosäuren und dann stehen in diesem Maß auch
Aminosäuren sind Eiweiße.
Genau, Eiweiße. Und dann stehen auch die Fettreserven zur Energiegewinnung zur Verfügung. Um das geht es eigentlich, wenn ich den körperlichen fasten möchte. Das heißt, auch allein bei diesem Entlastungstag vor dem Fasten und am ersten Fastentag wird die Energie hauptsächlich aus dem Glykogen, aus der Leber bereitgestellt. Und diese Vorräte sind jedoch so begrenzt und sind dann geschöpft. Dann werden Kohlenhydrate aus dem vorwiegend herangezogen, weil sie die Kohlenhydrate im Gegensatz zum Fett schneller zur Verfügung stehen. Das heißt, der Körper, ich nenne es immer so salopp, der Körper merkt, da kommt nichts mehr. Ergo beginnt er jetzt sich umzustellen und schaut, wo habe ich Reserven, wo kann ich jetzt abbauen, wo kann ich jetzt Energie gewinnen, weil ich brauche Energie zum Leben. Das heißt dann auch, der Stoffwechselumschaltung ist ein mehrtägiges, eine Umstellung, die sich natürlich dann so aufbaut. Das heißt, Abbau aus der Leber, es wird Freisetzung aus dem Fettgewebe finden statt, es wird ein Abbau von Proteinen zu Aminosäuren, die dann so wieder gebraucht wird, um diesen Aufbau zu machen. Das heißt, das sind also verschiedenste Umstellungen im Magen-Darm, im ganzen Körper, die uns dann eigentlich einen Teil zum Beispiel, die uns total umstellen, umschalten lassen, den Energieabbau umschalten lassen, weil von außen nicht genügend kommt, muss jetzt der Körper von innen schauen, der Stoffwechsel schauen, wo hole ich überschüssige Energie weg? Das ist so der Gedanke.
Was sind denn eigentlich die häufigsten Irrtümer, die man mit dem Fasten verknüpft? Also ich will so raus auf die falschen Erwartungen vielleicht auch, die man hat.
Die Leute erwarten normal, was heutzutage erwarten die Leute, und das wird ihnen immer vorgegaukelt, wahnsinnig viel, sie nehmen wahnsinnig viel ab. Ganz einfach, die ersten zwei, drei Tage, die ersten Tage ist einfach Wasserverlust. Es hat mit ist überhaupt kein Fettabbau stattgefunden. Und es ist eine Vorgaukelerei der Tatsache, dass die Leute glauben, gemacht wird, sie bekommen einen hohen Fettabbau. Das heißt, von 100 Kilo bin ich innerhalb von ein paar Tagen vielleicht auf 70 Kilo. Das ist der größte Irrtum. Und der größte Irrtum ist auch, dass Fasten einfach so abgeht, ohne dass da vielleicht auch gesundheitliche Schäden stattfinden können. Und das auch ein großer Irrtum ist, dass ich glaube, wer nicht fasten möchte, mit irgendwelchen Kapseln das bewirken kann. Das ist ein Unfug.
Also da würde in der Regel vielleicht nur der Wasserhaushalt so umgestellt, dass ich halt Wasser ausschalte und damit leichter werde.
Genau, und darum, und dann, wenn sie auf die Waage natürlich stehen, das ist natürlich das Krux bei dieser Fasterei. Wer so reduziert ist auf seinen Körper, das heißt, diese ganze Diätgeschichten, die jetzt wieder angeboten werden, jetzt nach der Fastnacht, dann stehe ich mal auf die Waage. Mein eigenes Krux war das auch damals, als ich zum ersten Mal richtig gefastet habe. Nach drei Tagen, wunderbar, ich habe so und so viel Kilo schon verloren. Dabei war es ja nichts anderes wie das Wasser, das ausgeschieden wurde. Und dann stehe ich natürlich, und dann irgendwann einmal im Laufe dieser Fasten stehe ich jeden Tag auf die Waage, und dann werde ich immer depressiver, weil ich merke, es geht immer weniger weg. Ich faste und es geht nichts weg. So nach dem Motto, wie das Volk Israel gesagt hat, Herr, wir fasten und du hörst mich nicht. Wo dann sagen wir, faste ich nur aus Gründen meines Körpers oder habe ich da was anderes zu tun noch?
Also das heißt, Sie sagen, Fasten nur aus körperlichen Gründen, das ist, dass der Frust vorprogrammiert.
Ja, genau.
Und wenn ich das aber, wie gesagt, mit einer geistlichen Dimension sehe, dann trägt mich das auch durch diese Frustphasen.
Ja, genau.
Was passiert jetzt da in dem Moment? Sie haben vorhin gesprochen, dass das Fasten so diese Phasen durchläuft. Am Anfang nehmen Sie ganz viel und ganz schnell ab, aber dann gibt es so einen Sattel, wo erstmal eine ganze Weile gar nichts passiert. Genau. Was passiert denn da im Körper eigentlich?
Und der Körper, der Körper hat natürlich jetzt gemerkt, im Stoffwechsel, da kommt ja von außen die Energie nicht mehr nach, die ich eigentlich immer hatte. Und jetzt, um das so zu sagen, jetzt beginnt natürlich der Körper sich zu überlegen, jetzt mache ich zuerst mal, schaue ich mal, ob nicht doch was kommt. Das heißt, wer schlecht entlastet ist, wer nur körperlich fasten möchte, der keine geistige Dimension hat, wird nun unglaublich mit Hungergefühlen, mit Kopfschmerzen belastet, weil die Energie, die ich jetzt bis jetzt hatte, nicht mehr dort ankommt, wo sie immer angekommen ist. Das heißt, der Körper beginnt sich jetzt zu reduzieren und sagt, halt mal, jetzt warte ich mal ab, kommt was, kommt nichts, was passiert? Und dann, wenn er merkt, halt mal, da kommt doch tatsächlich nichts, es kommt immer nur ein Minimum, sei es durch Flüssigkeit, also durch Gemüsebrühe oder durch Säfte, die hoch verdünnt sind, oder rein durch, nicht nur durch Säfte, oder rein durch ja, durch Tees und so, dann auf einmal beginnt er, und das ist jetzt die Umstellung, jetzt beginnt er, dass wir das, was ich so kompliziert vorher mal angefangen habe zu erzählen, was aber viel zu weit führen würde, jetzt beginnt er einen Mechanismus aufzustellen, der Körper, und sagt, halt mal, da wird dann zu viel, da wird, es kommt nichts mehr, ergo muss ich jetzt schauen, im Körper muss ich schauen, dass ich einspare und doch immer wieder ein bisschen Energie abgebe. Das heißt, wieso? Mein Geldbeutel ist leer, ich habe nichts mehr drin, ergo muss ich schauen, wie kann ich hingehen, um minimalst mich weiterzubringen, damit ich nicht auf der Bank auf Geld holen muss. Und das macht der Körper jetzt auch, das stellt sich total um.
Also das heißt, ganz kurz noch, das heißt, diese Umstellung passiert nicht am ersten Fasttag, nein, sozusagen, ich nehme ein Abführmittel und hiermit beginne ich das Fasten und der Körper ist umgestellt. Nein. Wie viele Tage dauert das?
Also ungefähr 3 Tage. Mhm. Es sind ungefähr 3 Tage, man bereitet dem Körper das ganz wichtig darauf vor, dass ich jetzt etwas anders mache. Das heißt, man legt Tage zuvor, 1 bis 2 Tage zuvor oder eine Woche kann man schon machen, reduziert, dass man zum Beispiel Obsttage macht, Gemüsetage macht, dass der Körper schon mal merkt, halt mal, es geht zum Beispiel weniger Fleisch im Körper rein, halt mal, da reduziert schon jemand.
Also das sind diese Entlastungstage.
Genau, also dass der Körper nicht von jetzt auf nachher, weil das gibt ein riesiges Problem, wenn der Körper von jetzt auf nachher, wenn ich jetzt entscheide, so dumm war ich damals, habe ich im Aschermittwoch vor, was 20 Jahren, hatte ich entschieden, jetzt beginne ich zu fasten. Und da hat man dann ein riesiges Problem, weil auf einmal am Faschingsdienstagabend haben wir noch sehr viel Energie aufgenommen, sprich mit Lebensmitteln, und dann auf einmal Aschermittwoch sagen, so von jetzt nichts mehr.
Und also damit, von Schnitzel auf Null, das geht
ja
nicht.
Genau, genau, richtig. Mhm. Und dann ist der Körper einfach überfordert, dann braucht er länger, weil er sagt, hey, hoppla, was ist jetzt los? Spinnt er jetzt? Was ist jetzt los?
Nicht? Also quasi langsam runterfahren.
Langsam runterfahren.
So 2-3 Tage?
Tage ungefähr vor, dann mit Obst einfach langsam und dort schon beginnen. Diese drei Tage vielleicht, die wir jetzt nehmen, da schon beginnen, das, was ich esse, langsam zu essen, gut zu kauen, gut vorzubereiten, also den Körper vorzubereiten, es kommt weniger Energie mit größeren Maßnahmen auf mich zu. Und dann kann ich hingehen und sagen, so, jetzt beginne ich den ersten Fastentag, den ich natürlich dann mit diesem Glauben,
also das Abführen sozusagen?
Abführen, entweder manche machen Einläufe. Von Einläufe halte ich also nicht so viel, weil der ganze Darm nicht gereinigt wird. Aber Glauben. Und dann wird mal der Darm entlastet und dann füge ich in meinem Körper natürlich auch viel Flüssigkeit zu. Und dann jetzt spürt in den nächsten 3 Tagen der Körper, halte mal, da kommt jetzt nichts mehr auf mich zu, außer nur minimalst. Also ich gebe nur ich halte mich nicht an die 1000 Kalorien, sondern ich gebe weniger dem Körper.
1000 Kalorien ist das, was so der Durchschnittseuropäer zum Leben braucht.
So, und dann, also die gebe ich ihm nicht mehr und jetzt gebe ich ihm weniger. Und jetzt beginnt der Körper zu kapieren in diesen 3 Tagen, halte mal, dieser sonst so energiereich verwöhnte Mensch gibt mir eigentlich wenig. Ich kriege wenige Kohlenhydrate, fast wenige Proteine und Fett schon gleich gar nicht. Und jetzt kapiert der Körper, und das ist der Stoffwechsel, der beginnt jetzt einen ganz eigenen Fastenmechanismus aufzubauen. Und das sind 3 Tage, die uns auch schlauchen. Das heißt, die Leute in dieser Umstellungsphase werden die Leute viel frieren, weil die Energie fehlt. Der Körper spart es überall ein. Er scheidet jetzt vermehrt Wasser aus, aber geht nicht an die Fettsubstanz, an die überschüssigen angelegten Reserven, die der Körper sich angelegt hatte für schlechte Zeiten, sondern er beginnt einfach mal dieses Wasser auszuscheiden. Und dann merkt er in diesen 3 Tagen, es kommt doch nichts mehr, es kommt doch wenig, also ich spreche jetzt nicht von Null-Diät, ganz wichtig, es kommt doch weniger, immer, es kommt wenig, immer das Gleiche, mal Gemüsebrühe, mal Saft, mal das, mal jenes. Und dann beginnt er dies, was ich vorher so ein bisschen kompliziert erzählt habe, beginnt jetzt auf einmal.
Stoffwechsel umstellen.
Der Stoffwechsel wird umgestellt und jetzt beginnt er aus diesem überschüssigen, was er im Körper hat, aus dem überschüssigen beginnt er jetzt abzubauen und zu arbeiten.
Pater Kilian, wahrscheinlich sitzen jetzt schon einige Hörer mit gespitzten Bleistiften wegen der Hörernummer am Radio.
Okay.
Aber ich wollte noch eine Frage noch vorher stellen. Wer sollte denn am besten nicht fasten? Gibt es Leute, die das lieber sein lassen sollten?
Es ist so, gerade weil heute dieses große Missverständnis da ist, dass die Leute immer dieses körperliche Fasten nehmen ohne geistiges Fasten, sollten auf alle Fälle schwerkranke Leute, die eh schon wenig Reserven haben im Körper, nicht auch herzkranke Leute, auch Schwangere natürlich sollten es unterlassen. Das große Fasten, denen würde ich eher raten, in der Fastenzeit solche Entlastungstage einzulegen. Die sollten eher schauen in diese heiligen 40 Tage, dass sie eine Ernährungsumstellung, eine zur gesunden Ernährung sich umstellen und langsamen Ernährung. Und natürlich jeder Fastende, der mehrere Tage fasten möchte und Medikamente nehmen muss, möchte dies bitte mit seinem Arzt, seinem Hausarzt absprechen. Und möchte auch immer, wenn der Hausarzt ihm das Placet gibt, die Genehmigung gibt, das zu tun, immer mit dem Hausarzt in Kontakt stehen. Das war bei meinen Fastenkursen immer so, dass jeden Tag ein Check-up gemacht wurde. Sei mit Zucker nachschauen, sei Blutdruck und immer mit Gesprächen, Einzelgesprächen, wie aber auch in Gesprächen mit in der Gruppe und immer, was immer zum Fasten gehört, was wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist auch kurz, kommen wir dann beim nächsten Mal, kräftiger ist immer Bewegung auch, Bewegung. Fasten hat auch etwas mit Bewegung zu tun.
Also das heißt, wer sich nicht ganz sicher ist, wer körperlich nicht ganz so fit ist oder auch Medikamente einnehmen sollte, sollte auf jeden Fall vorher mit seinem Hausarzt darüber sprechen.
Unbedingt, unbedingt.
Gut. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute Fasten nach der Klosterheilkunde. Wir führen in dieses Thema ein. Wie wird richtig gefastet? Wie stelle ich mich darauf ein? Wie lange sollte ich Entlastungstage halten? Wer sollte fasten und wer nicht fasten? Wir haben darüber gesprochen, dass Menschen, ja, die krank sind oder andere gesundheitliche Probleme haben, auf jeden Fall vorher einen Arzt aufsuchen sollten. Und jetzt haben wir schon die erste Hörerin in der Leitung. Wir sind verbunden mit Frau Hoffmann.
Ja.
Bitte, Frau Hoffmann.
Ja, also Herr Pater Kilian, vielen Dank für Ihren Vortrag.
Dankeschön, Frau Hoffmann.
Ich bin also jetzt 75 Jahre alt, eigentlich bis auf einen sehr empfindlichen Magen, so chronische Gastritis, hat mir der Arzt bescheinigt, bin ich so gesund, habe eigentlich viel zu tun, ein ganzes Haus zu versorgen, Garten und so. Ist das in dem Alter überhaupt gut, wenn man fastet?
Also es ist so, generell so, da ja Fasten nicht einfach ursprünglich etwas ist, was uns nur dem körperlichen Fasten entsprechen soll, das heißt also Abnahme, sondern Fasten ist ja eigentlich auch einfach mal neu werden, sich neu regenerieren und dann ist Fasten also auf alle Fälle gut. Es ist die Frage, was wir dann nächsten Mal miteinander besprechen, wie können wir dann fasten, nicht?
Ja.
Also da könntest du beim nächsten Mal das zuhören, dann mitbekommen, was können Sie sich für sich herausnehmen, wo Sie sagen, ja, das tut mir gut, eine Regeneration. Also das immer wird neu werden, geistig und körperlich und meine Ernährung mal anschauen.
Ja, ja? Gut, ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch, Frau Hoffmann.
Ja. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Also das heißt, Frau Hoffmann braucht mit ihren 75 sich eigentlich keine Sorgen machen. Sie müsste eben, wie gesagt, nur schauen, wie ist sie gesundheitlich fit. Aber das Alter spielt beim Fasten keine Rolle.
Keine Rolle, nee. Ich denke, es ist immer so eine Neuorientierung, weil Fasten ist ja Neuwerden, wie so eine kleine Wiedergeburt in Christus.
Jetzt sprechen wir mit einer Hörerin, die bei Ihnen aus der Nähe kommt, aus Bogen, Frau Steinbauer. Bitte.
Ja, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Steinbauer. Hallo.
Ich habe jetzt eine Kur hinter mir und zwar eine Ayurveda-Kur, indische Ayurveda-Kur. Und da habe ich jetzt nicht abgenommen, wie Sie sich vorhin schon beschrieben haben. Und zwar, der Körper hat irgendwie abgebaut. Und ich habe das schon mit so Eingüsse, mit so Einläufe, alles durchgestanden, die 4 Wochen jetzt. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und jetzt muss ich halt schauen, wie jetzt das weiter, dass ich wieder zur Kraft komme.
Genau. Da müssen Sie einfach wirklich schauen. Also nächste Woche werden wir mal dieses Fasten uns und nach der Klosterheilkunde anschauen. Und wichtig ist einfach, dass Sie alles auch mit, haben Sie auch mit dem Arzt auch besprochen wahrscheinlich?
Dann müssen Sie jetzt weitermachen mit der Ayurveda-Kur, mit den Tabletten.
Ja, mit dem Aufbau dann, gell?
Mit dem Aufbau.
Genau, damit Sie, weil ich kenne Sie ja, also darum ist ganz wichtig, dass Sie zu Kräften kommen. Das ist ganz wichtig, dass ein guter Aufbau stattfindet, der Sie wieder zu Kräften bringt. Gell?
Herr Pater Kilian, wie ist das jetzt, die Hörerin hat es gerade genannt, sie hat eine Ayurveda-Fastenkur gemacht. Das ist jetzt auch nicht so wirklich auf klar christlichem Boden, diese Fastenkur. Aber was ist jetzt von so anderen Fastenansätzen auch so, wenn Sie mal so die bekanntesten vielleicht nennen könnten?
Also, darf ich nur ganz kurz auf die Frau Steinbauer eingehen?
Ja,
ganz
bitte.
Kurz, weil diese Ayurveda, die Klosterheilkunde hat ja sehr viele Parallelen auch zum chinesischen und zur ayurvedischen Tradition von den Griechen her. Man weiß nicht, woher die Griechen das übernommen haben oder die anderen von den Griechen übernommen haben. Und damit gibt es da viele Parallelen, die nur bei uns sehr christlich dargestellt sind. Also vom Mechanischen, das heißt von der Ölversorgung oder auch vom Lebensmittel haben wir nur all die europäischen Gewürze und Kräuter und Gemüse. Aber was wir natürlich in der Klosterheilkunde nicht machen, ist zum Beispiel mit Tabletten arbeiten. Aber die jetzt, um auf Ihre Frage zu kommen, die bei uns hier die bekanntesten, wäre vorher schon kurz angesprochen, das sogenannte Buchinger Fasten. Das ist das, was wir nennen, das Trinkfasten, Teesäftefasten. Der Körper bekommt also immer nur Getränke zur Einnahme. Dann kennen wir ja auch in unseren Breitengraden das Rohkost, Rohsäftefasten. Das besteht aus rohe Obst und Gemüse. Säfte. Dann natürlich dieses, was milderes Fasten ist, sogenannte Früchtefasten, das heißt pro Tag circa 2 Pfund Obst einzunehmen, über 3 bis 5 Portionen am Tag verteilt. Das kennen wir auch mittlerweile. Oder auch das sogenannte Suppenfasten, dass die Leute rein nur mit Suppen wie Haferflockensuppe arbeiten und sich da einige Tage um bei diesem Suppenfasten, der zeigt sich natürlich sehr gut, auch bei, wenn entzündlicher Prozess im Magen und Darm stattfinden. Da ist also so wie bei Schlangenpersonen. Oder natürlich das sogenannte Meierfasten, das auch viele kennen. Das ist die Milch-Semmel-Fasten, wo man mit Milch, mit einem Teelöffel Milch und mit einer Stück Semmel, was gerade zwischen Zeigefinger und Daumen passt, lange kauen. Das, dieser Gedanke des Kauens, das sind so die bekanntesten Fastenarten, die wir hier kennen. Da gibt es auch dementsprechend Kliniken dazu. Am Bodensee die Buchinger Klinik oder auch die Meier Klinik. Und da gibt es auch Buchinger Ärzte und Meierärzte, also Fastenärzte, die das professionell dann auch anbieten.
Jetzt klingelt das Hörertelefon wieder, Herr Pater Kilian.
Ja.
Eine Frage noch, oder also man kann aber auch zusammenfasten, jetzt bin ich schon ganz im Fasten drin,
genau.
Man kann aber zusammenfassen, dass sich die Klosterheilkunde schon von esoterischen Methoden der Heilkunde, der Fastenkunde abgrenzt.
Absolut, also, das hat mit Esoterik gar nichts zu tun, sondern es steht rein auf diese mönchischen Fastentradition des Christentums. Und hat mit all diesem ganzen Geschichte drumherum und was man der zuspricht, überhaupt nichts zu tun. Sonst rein, das ist ganz reine Lehre, also ganz klare Lehre des Christentums und die Methodiken sind ganz klar nachzuweisen.
Jetzt sind wir mit Günzburg, Frau Mühlenbein, verbunden.
Ja, grüß Gott, Herr Pater Kilian.
Grüß Gott, Frau Mühlenbein.
Herr Pater Kilian, ich habe mal 2 Tage gefastet und zu wenig getrunken und kriegte Kreislaufkollaps. Und da hat mir ein Priester gesagt, von der Kirche aus braucht man ab 60, ich bin 71, nicht mehr fasten.
Genau, das Fastengebot ist, das werden Sie auch, wenn Sie in der Pfarrei die sogenannte Bußordnung jetzt einmal bekommen über das Amtsblatt. Ich mache sie, druck sie ja immer auch, gibt's den Leuten am ersten Fastensonntag in der Hand, damit sie, und das stimmt tatsächlich. Nur, da dürfte der Priester Ihnen auch sagen, denn Fasten heißt ja nicht ursprünglich nur abnehmen. Das ist immer die falsche Begründung.
Nein, ich wollte ja nicht abnehmen.
Genau,
ich wollte
aber
nur verzichten.
Sie haben das Problem, Problem dann gehabt, dass sie einfach zu wenig getrunken haben.
Ja, ja.
Und jetzt,
ja.
Da, Sie werden es das nächste Mal hören, wie ein gutes Fasten geht. Das heißt, Sie können es einfach hin, wenn Sie sagen, ich möchte doch was ein bisschen weniger machen. Das heißt, die Portionen, die Sie sich gönnen möchten, einfach kräftig kauen und immer gut trinken.
Also es reicht auch, wenn man weniger isst.
Ja, und einfach kräftig immer so 10 bis 20 Mal diesen kleinen Bissen kauen.
Ja.
Dann Fleisch verzichten, mehr Gemüse, mehr Obst, aber auch immer kauen, ein Ritual draus machen.
Ja, ja.
Ja?
Ja, und Sie haben ja auch schon gesagt, ich habe das gehört mit Semmeln in Milch und so,
ja?
Da kann man so solche Sachen auch machen.
Genau.
Und das sagen Sie auch nächste Mal noch.
Ja,
was
das
man
kommt,
so
da werden wir ganz speziell drauf eingehen.
Ja,
gell?
Gut, danke, Herr Pater.
Danke Ihnen auch, gutes Segen.
Danke Ihnen auch, auf Dankeschön. Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Pater Kilian, die Frau Mühlenbein hat eines erwähnt, die wer vom Fasten nach der Lehre der Kirche ausgenommen ist und wer nicht. Es wird vielleicht manche Hörer interessieren, also eins wissen wir schon, ab 60 braucht man nicht mehr, aber man darf.
Und die Kranken, die Schwerkranken und Kranken und die Kinder.
Bis wann ist man denn noch Kind?
Ja, Kind ist nach der, so ungefähr, also ich habe die Ordnung jetzt momentan nicht vor mir liegen, aber so ab 10 ungefähr kann man beginnen mit Fasten.
Gut, jetzt.
Das heißt ja eigentlich im Prinzip, wenn in der Familie das Fasten ernst genommen wird, dann erklärt die Eltern den Kindern ja schon nicht nur, du darfst jetzt keine Süßigkeiten essen, sondern erklären ihnen auch warum, weil sie ihnen nicht gut tun. Das heißt, dass man und lehren die Kinder auch schon langsam zu essen von vornherein. Also bringen sie, und das wäre halt eigentlich die Möglichkeit, jetzt in heute beginnend mit einem Aschermittwoch beginnen, einfach eine Essensumstellung zu machen, sagen weniger Fleisch auf den Tisch, einfach für ein Ritual, dass man rhythmisch kaut und es den Kindern wie ein Spiel beizubringen. Dann haben wir schon viel gewonnen. Dann lernen sie es von klein auf schon.
Wir sind jetzt verbunden mit Frau Zimmer aus dem Saarland.
Guten Morgen,
Frau Zimmer.
Ja, Herr Pater Kilian, ich habe eine Frage.
Ja.
Ich bin Diabetiker.
Ja.
So, und hol auch Magoma.
Mhm.
So, darf kein grünes Gemüse oder Salate so essen.
Ja, ja, ja.
Jetzt sagen Sie mir mal, wie ich soll fasten. Ich hole Insulinspritz. So, ich habe hier angefangen, da war morgens ein Brötchen und eine Tasse Kaffee und da war ich laufend unterzuckert. Ich habe so viel weniger gespritzt. Ich bin gar nicht mehr in meinen Rhythmus gekommen mit dem Insulin.
Darum habe ich ja vorher schon gesagt, es ist ganz wichtig, immer mit dem Arzt im Gespräch zu sein.
Ja.
Sie dürfen also grundsätzlich nicht solche Fastenaktionen machen, alleine für sich.
Ja, ja.
Dass Sie ja immer kontrolliert werden müssen per Blutzucker und auch Makomar-Kontrolle. Das heißt, die Blutflüssigkeit, der Fließkraft muss ja nachgewiesen werden.
Mhm.
Das heißt, wenn Sie sowas machen wollten, sollten Sie sich jemanden suchen, der ein Ernährungsberater ist, der vielleicht auch kirchlich, der auch religiös auf der guten Seite steht und dann und mit dem Arzt in Kontakt treten. Das heißt, Sie gehen vielleicht hin. Ich weiß, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, was Sie essen, aber das werden Sie bei der nächsten Sendung auf alle Fälle alles hören.
Ja.
Und da werde ich auch auf die Problematik Diabetes eingehen.
Ja, ja.
Gell? Unbedingt, gell?
Ja.
Und denken Sie immer daran, Fasten ist ja nicht nur körperliches Fasten, sondern heißt auch, es gibt auch vieles, was uns belastet, vom Kopf her, von Gedanken her, wo wir Defizite haben und sagen, mein Gott, ich möchte mich mal anders orientieren.
Vielen Dank, Frau Zimmer, für Ihren Beitrag.
Ja, dass einfach mal die Klosterheilkunde vorgestellt, dass es eben nicht einfach nur ein Saftfasten ist, dass es nicht einfach nur ein Essfasten ist, sondern da wird wirklich tatsächlich, und das ist das Wunderschöne, was tut mir gut, auch zum Beispiel auch den Kranken, wenn eine Diabetikerin, wie es die Frau Zimmer sagt, ich komme dann aus meinem Rhythmus raus. Und das darf natürlich nicht geschehen. Dann schauen wir uns mal einfach diese Klosterheilkunde an und dann entdecken wir auf einmal, wie vielschichtig die sogar ist, wie menschenfreundlich die ist, wie in der Klosterheilkunde tatsächlich das Wort des Herrn, das wir im Evangelium zum Aschermittwoch hören, wenn du fastest, dann salbe dein Haar, mach ein Fest daraus, mach kein trübsinniges Gesicht, kleide dich und salbe dich und lass dich ein auf das Wunderschöne, was Gott mit dir vorhat.
Pater Kilian, vielen Dank.
Ich danke auch.
Für die Einführung ins Fasten.
Dankeschön. Gottes Segen.
Gottes Segen auch für Sie, Pater Kilian. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich bei unserem CD-Dienst telefonisch bestellen unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20. Schnell und bequem können Sie sich eine CD aber auch im Internet von unserer Website bestellen. Wählen Sie dazu www.horeb.org. Dort unter www.horeb.org können Sie sich auch einen sogenannten Podcast dieser Sendung herunterladen. Am Mikrofon verabschiedet sich Dominik Millar.